Irgendwo hörte ich mal eine Geschichte von einem kleinen Jungen. Der Vater wollte ihn zu Bett bringen und wie das bei den Kleinen so oft ist, dann versuchen sie diesen Moment ja so ein bisschen hinauszuzögern. Und so kam er mit ganz wichtigen Fragen. Sagte Papa, woher kommt der Mensch? Der Vater wählte Kurzversion und sagt, er ist aus Staub gemacht. Nachdenkliches Gesicht. Kommt die zweite Frage. Und wenn er stirbt, wohin geht der Mensch? Was wird aus ihm? Ja, mein Junge, er wird wieder zu Staub. Kommt ein geheimnisvoller Blick des Jungen und dann zeigt er mit seinem Finger unter sein Bett, wo sich schon einiges an Staub angesammelt hat. Da, Papa, da ist einer. Ich weiß nur nicht, ob er noch kommt oder schon gegangen ist. Ja, wir sind aus Staub gemacht. Und Staub wird heute eine Rolle spielen bei unserem Bibeltext. Wir befinden uns im Johannesevangelium Kapitel 9 und wir haben in den Kapiteln davor gesehen, dass Jesus das Licht der Welt und die Quelle allen Lebens ist. In den Gesprächen mit den Juden, aber auch mit den Samaritern, hat Jesus das immer wieder belegt, anhand seiner Werke, die er tat, und anhand den Schriften. Zwei Beispiele dazu an dem Laubhüttenfest, direkt nach diesem Wasserritual, in dem ja Wasser aus dem Teich Schiloa vor dem Herrn ausgegossen wurde, tat Jesus auf und rief, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden lebendigen Wassers fließen. Und in der Konfrontation mit den Juden in Kapitel 8, Vers 12 spricht er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Aber die meisten Juden lehnten Jesus und somit seine frohe Botschaft ab. In Johannes 6 verweist Jesus auf diese Unfähigkeit des in Sünde verdorbenen Menschen, im Glauben zu Jesus zu kommen. Jesus bezeugt, dass der Glaube an das Evangelium ein Werk Gottes an uns Menschen ist. Und in Johannes 9, 1 bis 7 dürfen wir erleben, wie Gott ein Werk an einen hilflosen, unfähigen Menschen vollbringt. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema, der Gesandte Gottes öffnet Blindgeborenen die Augen, und lass uns den Text lesen aus Johannes 9, Vers 1 bis 7. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin und wasche dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Werden noch einmal stille zum Gebet. Vater, du hast uns hier ein wunderbares Beispiel gegeben, das über dein Werk, über dein Wirken zeugt. Und wie du, Vater im Himmel, deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast, um Licht und Leben zu spenden. Ja, und in diesem Werk bist du auch heute noch aktiv. Ich danke dir dafür. Ich danke, dass wir noch in der Gnadenzeit leben und dass wir durch diesen Text erfahren, in welcher Weise du wirkst. Und schenk mir deine Gnade und Weisheit, dein Wort weiterzugeben, so wie du es vorbereitet hast. Und schenke uns geöffnete Herzen für dein Wort, dass wir in Freude dich anbeten. Amen. Ich habe 4 Punkte. Der erste lautet blind geboren, der Ausgangspunkt jedes Menschen. Der zweite Punkt als Gesandte Gottes Werke ausführen. Der dritte Punkt, Gottes Werk vollbringt Menschen Unmögliches. Und der vierte, gottgewirkter Glaube öffnet die Augen. Zunächst beschäftigen wir uns mit den ersten 3 Versen. Jesus geht mit seinen Jüngern so durch die Straßen und sie erblicken dort einen blind geborenen Mann. Irgendwie ist es bekannt gewesen, dass dieser Mann nicht irgendwann mal durch einen Unfall blind geworden ist, sondern dass er tatsächlich blind geboren wurde. Und wir sehen jetzt die Perspektive der Jünger, wie sie diesen Umstand deuten. Für sie war es klar, dass dieser Mann hier blind geboren wurde, liegt in einer Sünde begründet. Die Frage, die sie nur beschäftigte, war, wer hat denn jetzt gesündigt? Er oder seine Eltern? Und tatsächlich war bei den Juden damals die Ansicht, dass auch ein ungeborenes Kind im Mutterleib sich versündigen konnte. Wenn zum Beispiel die Mutter in einen Götzentempel ging und im Götzen dort ein Opfer gebracht hat, hat sich das Kind auch mit versündigt, weil es mit anwesend war und an dem Götzenopfer teilgenommen hat. Und von daher diese Frage, die für uns vielleicht ein bisschen befremdlich zu sein scheint, ja, es war die weit verbreitete Meinung, auch Ungeborene können sich schon versündigen, so dass Gott dann mit so einem Schicksal wie Blindheit strafen konnte und gestraft hat. Für die Juden damals, aber auch für viele Menschen heute, gilt der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang. Tust du Gutes, segnet dich Gott mit irdischen Gütern. Hältst du dich nicht an Gottes Ordnung, beziehungsweise sündigst du gegen Gott, straft er dich mit Entzug der Güter, der Gesundheit, des Geldes und vieles mehr. Aber diese Sichtweise stammt aus einem verzerrten Gottesbild. Aus der Sicht des heiligen und gerechten Gott ist seit dem Sündenfall jeder Mensch ein Sünder, da sich keiner von Sünde freisprechen kann. Wir lesen das in Römer 3, in Versen 10, 12 und 23. Da heißt es, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Demnach müsste Gott alle Menschen strafen. Ohne Gnade, Liebe, Barmherzigkeit, Langmut und Erbarmen Gottes gäbe es wohl damals in Israel mehr Blinde als Gesunde. Und heute würden wir uns wahrscheinlich nicht über schicke Autos und schöne Häuser unterhalten, sondern über die Qualität und über den Preis von Blindenhunden. Weil wahrscheinlich mehr blind wären wie sehend, wenn Gott immer so vorgehen würde. Jesus zeigt jetzt aber seinen Jüngern seine Perspektive. Gott möchte ein Gnadenwerk an diesen Menschen vollbringen, das ihn, Gott den Vater und Jesus verherrlicht. An diesem Blindgeborenen wollte der Vater ein Exempel setzen, das den Menschen damals vor Augen führen sollte, dass Jesus nicht leere Worte machte, als er von sich als das lebendige Wasser und das Licht der Welt sprach. Und das trifft auch auf uns heute zu. Gott will nicht den Tod des Sünders. Er führt auch keine Liste, wo festgelegt ist, für welche Sünde es eine entsprechende Strafe gibt. Wenn Gott die Menschen einfach machen lässt, würden sie sich selbst zugrunde richten. Jakobus 1, die drei Verse 13 bis 15, dort heißt es, dass die Begierde der Menschen zur Sünde führt und die Sünde den Tod gebiert. Mit anderen Worten, die Menschen, wenn Gott sie einfach in ihren Sünden einfach laufen lässt, sie richten sich selbst zugrunde, sie bestrafen sich selbst, sie zerstören sich selbst. Aber in Gottes freier Gnade tut er sein Werk an seine Erwählten, um seine Herrlichkeit an ihnen zu offenbaren. Das ist Gottes Ziel und Plan. Er wählt dazu immer den besten Weg, sowohl zu der Errettung als auch zu der Erhaltung, wenn wir diesen nicht immer nachvollziehen können. Eines ist sicher. Gottes Pläne, die führen immer zum hundertprozentigen Ziel. Sowohl in der Errettung als auch in dem Ausharren im Glauben. Und deshalb ist es so spannend, wenn wir die Geschichte von Kindern Gottes hören, wie sie zum Glauben gekommen sind. Da verhält es sich ähnlich wie mit einer Geburt. Keine gleicht der anderen. Wir sehen, dass Gott sehr vielfältig ist in seinen Wegen, aber das Ziel ist bei Gott immer dasselbe. In seiner Gnade, Liebe und Barmherzigkeit führt er die Menschen, die er retten möchte, durch unterschiedliche Wege, dass sie ihn erkennen und ihn verherrlichen und froh werden in Gott. Kommen wir zum zweiten Punkt. Als Gesandter Gottes Werke ausführen, die Verse 4 bis 7. Da sagt Jesus, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem jetzt die Ursache der Blindheit dieses Mannes geklärt ist, gibt Jesus seinen Jüngern einen wichtigen Hinweis. Er sagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. An vielen Stellen zuvor betont Jesus, dass er nicht seinen eigenen Plan verwirklicht, sondern treu den Plan bzw. das Werk seines Vaters ausführt. Er sieht seine Mission auf der Erde als Gesandter des Vaters an. Wir können das besonders gut oder sehr besonders klar formuliert in Johannes 6 lesen. Wir lesen dazu Johannes 6, die Verse 37 bis 40. Da sagt Jesus, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel her herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und nun nimmt Jesus seine Jünger mit in diesen Auftrag. Er sagt hier, wir müssen die Werke wirken, die der Vater uns aufträgt. Es gibt zwar auch einige Übersetzungen oder es ist auch die Möglichkeit der Übersetzung, dass Jesus hier sagt, ich muss die Werke wirken, aber die meisten wählen hier tatsächlich die Übersetzungsmöglichkeit mit wir. Das heißt, wir, Jesus meint, ich und ihr, meine Jünger, müssen die Werke des Vaters tun. Nach der Auferstehung Jesu wird dieser Auftrag noch klarer. Da sagt Jesus in Johannes 20, 21b, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich auch euch. Jesus hat sich eben nicht Jünger erwählt, damit sie seine Werke bewundern, staunend davorstehen und seine Fans sind. Er hat sie erwählt und mit sich geführt, um sie in das Werk seines Vaters hineinzunehmen. Jesus lebte seinen Jüngern vor, dass sowohl das, was zu tun war, als auch der Zeitpunkt von dem Vater bestimmt ist und Vorrang vor allen anderen Dingen hat. Gottes Werk hat Vorrang vor allen anderen Dingen. Besonders gut können wir das in einer Begebenheit lesen, die wir in Johannes 4, die Verse 31 bis 34 finden, oder Johannes 4, das ist die Geschichte mit der Frau am Brunnen. Ich möchte nur diese Verse 31 bis 34 einmal lesen, wo das besonders deutlich wird, wie Jesus den Werken seines Vaters Vorrang gibt. In der Zwischenzeit, also die Jünger waren in die Stadt gegangen, hatten Essen besorgt, weil sie und auch Jesus hungrig waren von der Wanderung. Und in der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss! Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Das Werk Gottes ohne Verzug auszuführen ist dringlich, weil die Zeit kommt, in der niemand mehr wirken kann. So sagt es Jesus hier. Es kommt die Zeit, es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Was meint Jesus damit? Die Zeit des Tages war die Zeit, in der Jesus auf der Erde wirkte. Es gab aber einen Zeitabschnitt, in der weder er noch seine Jünger auf dieser Erde wirken konnten. Es war die Zeit, in der Jesus im Grab lag. Es waren diese 3 Tage, in denen es so schien, als ob der Teufel und sein Gefolge endlich diesen Jesus besiegt haben. Die Jünger konnten auch nichts tun. Ängstlich verkrochen sie sich in ihre Häuser. Das Evangelium wurde nicht mehr gepredigt. Aber diese vermeintliche Niederlage oder dieser vermeintliche Sieg des Teufels, das wissen wir heute, der wurde durch die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesus genau in das Gegenteil verkehrt. Dem da, wo Jesus auferstand aus den Toten und dann in Herrlichkeit zum Vater auffuhr und jetzt zu Rechten des Vaters sitzt, wurde klar, dass der Teufel diesen Kampf verloren hat und besiegt ist. Aber es gab diese eine Zeit. Und die deutet Jesus da an. Und diese Aufforderung Jesu an seine Jünger damals gilt auch seinen Jüngern heute. Paulus formuliert ihn in Epheser 2,10 folgendermaßen: Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ist uns dieser Auftrag bewusst? Haben die Werke Gottes, der von ihm bestimmte Zeitpunkt, Vorrang in unserem Leben? Die Frage sollen und wollen wir uns heute stellen. Wenn ja, werden wir Anteil nehmen an der Herrlichkeit des Werkes Gottes, wie damals die Jünger. Wenn nicht, wenn wir nicht das Ziel jeden Tag haben, den Werken Gottes, die er vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen, Vorrang zu geben, dann lass uns Buße tun. Jesus sagt in Johannes 15, dass wir dazu bestimmt sind, viel Frucht zu bringen. Ist das nicht der Fall? Muss unser Herr das Rebmesser anlegen und uns als Rebe reinigen, damit wir unseren Auftrag wieder nachkommen können und unsere Freude an Gottes Werk wieder aufflammt? Auch für uns gilt es zu wirken, solange es Tag ist. Auch für uns heißt es, es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Und Johannes schreibt in dem Buch der Offenbarung darüber. Er schreibt es in Kapitel 11. Dort ist von zwei Zeugen die Rede, die in der Gnadenzeit, in der wir leben, das Evangelium verkündigen. Trotz allen Versuchen des Tieres und der gottlosen Erdenbewohner können sie nicht daran gehindert werden. Diese Zeit wird mit symbolischen 1260 Tagen angegeben. Aber dann wird dem Tier und seiner Gefolgschaft es gelingen, die Botschaft des Evangeliums und ihre Boten vollständig zu unterdrücken. Dann kann niemand mehr zum Glauben kommen. Wie für die Jünger damals, wird es auch dann für die Christen eine schwere Zeit sein. Aber diese Zeit wird mit symbolischen 3,5 Tagen angegeben. Also im Vergleich zu 1260 Tagen eine recht kurze Zeit. So wie Jesus 3 Tage im Grab lag, wird es auch für die Christen eine Zeit der Nacht geben. Aber dann wird Jesus als König und als Herr erscheinen und seinen Triumph vollenden. Und deshalb heißt es auch heute an uns, lasst uns Gottes Werke wirken, solange es noch Tag ist, solange noch Gnadenzeit ist, solange das Evangelium noch nicht unterdrückt wird. Wir kommen zum dritten Punkt. Gottes Werk vollbringt Menschen Unmögliches. Jetzt kommen wir zu diesem Werk Gottes, das Jesus nun an den Blindgeborenen vollzieht. Und das ist schon sehr sonderbar, wie er das tut und was er dort tut. Vers 6. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig, andere Übersetzung sagen Kot, aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Jesus spuckt auf den Staub der Straße, macht daraus eine Matsche und tut diese auf die Augen des Blinden. Und für die Menschen damals stand eines fest. Ein Blindgeborenen kann der beste Arzt mit seinen besten Künsten, seinen besten Medikamenten nicht sehend machen. Und jeder weiß, wie unangenehm Sand in den Augen ist. Eine Matsche aus Staub und Spucke ist nicht einmal eine lindernde Augensalbe, oder? Aber wie schon betont, handelt Jesus im Auftrag des Vaters. Und dieser hatte nie das Ziel, und das ist ein wichtiger Aspekt, er hatte nie das Ziel, seinen Sohn als Weltverbesserer, als Heilpraktiker auf die Erde zu senden, um das irdische Leid der Menschen zu lindern. Das war nie das Ziel des Vaters. Gottes Herrlichkeit soll offenbar werden. Das war das Ziel. Einst ließ Elia Wasser um und auf das Brandopfer gießen. Wir kennen sicherlich die Geschichte. Viel Wasser, damit das Feuer vom Himmel es entzündet. Moment. Wasser als Brandbeschleuniger? Ich glaube, die Bibel kann für gebildete Menschen schon manchmal sehr herausfordernd sein. Und genau das will sie auch. Wir sehen hier, dass Gott zeigt, dass für Menschen Unmögliches für Gott selbstverständlich ist. Hier soll etwas Menschenunmögliches geschehen. Und damit kommen wir auf die Geschichte des kleinen Jungen mit dem Staub unter dem Bett zurück. Undenkbar für uns, nicht wahr? Gott schuf den Menschen aber aus Staub. Wir können den schönsten Körper aus Sand formen. Ja, die Kinder machen das zum Beispiel am Strand ganz gerne, so dass sie dem Sand so verschiedene Formen machen. Aber es wird nie Leben daraus entstehen. Genauso wie du es geformt hast, wird es dort liegen und irgendwann vom Wasser und von dem Wind verweht. Es wird niemals zum Leben erwachen. Als Gott aber in diesen von Staub geformten Menschen seinen Odem blies, wurde daraus, wie es in 1. Mose 2 heißt, eine lebendige Seele. Aus Staub. Der Staub ohne das Werk Gottes, ohne das, was aus seinem Mund kommt, aus Gottes Mund, wird nie lebendig. Aber wenn dieser Schöpfer Staub nimmt und damit sein Werk vollbringt, werden Blinde sehend und Tote lebendig. Es geht also um das Werk Gottes, das aus Menschen Unmögliche Mögliches macht. Dieser Blindgeborene symbolisiert aber auch den in Sünde gefallenen Menschen. Wir lesen das in Römer 5, Römer 5 erklärt es uns, wie alle Menschen durch den Sündenfall, also durch die Sünde Adams, als Sünder geboren werden und blind sind. Blind für die Herrlichkeit Gottes. Sie sind geistlich tot und unfähig, ihrer Bestimmung von Gott gerecht zu werden. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Er hat ihn geschaffen, damit er über seine Schöpfung herrscht, als König und Priester. Diese Ebenbildlichkeit hat der Mensch verloren. Diesen Auftrag, warum? Weil er nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott stehen konnte durch die Sünde, die ihn von Gott trennte. Er war blind und tot in Gottes Augen. Erst wenn Gott an ihn sein Werk vollbringt, wird der Mensch zu neuem Leben wiedergeboren und wird wieder fähig, seinem Auftrag als Mensch, als Geschöpf Gottes, ja, gerecht zu werden. In 2. Korinther 5, 17 heißt es so schön: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Er lebt wieder. Es ist wieder Odem drin. Es ist geistliches Leben. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Kein Mensch, das ist die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen können, kann dieses neue Leben, das aus Gott kommt, bewirken. Weder an sich selbst, noch an andere. Du kannst dich tausendmal bekehren oder für Jesus entscheiden, wenn er, Gott, nicht sein erweckendes Werk an dir vollbringt, bleibt nur geistlicher Staub übrig. Lass diese fleischlichen Übungen und vertraue allein auf das Werk Jesu, das er am Kreuz für dich verbracht hat. Auch sollten wir uns davor hüten, mit psychologischen Überredungskünsten oder tränentreibenden Veranstaltungen Mitmenschen zu bekehren. Vielmehr gilt es, unseren Auftrag als Boten des Evangeliums auszuführen und der Kraft Gottes durch das Evangelium zu vertrauen. Es ist das Werk Gottes, es ist seine Kraft, die durch das Evangelium wirkt, das Menschen neues Leben schenkt, Blinden die Augen öffnet, Lahme gehen lässt, Tote auferweckt. Damit komme ich zum letzten Punkt. Gottgewirkter Glaube öffnet die Augen. Vers 7 heißt es: Und er sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich in dem Teich Siloah, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Als Jesus nun Staub und Speichel auf die Augen des Blindgeborenen aufgetragen hat, schickte ihn zum Teich Siloa. Und dort soll er sich waschen. Jesus sagt hier nicht, ich weiß, das mit der Matsche auf den Augen ist unangenehm, aber wenn du dich trotzdem dahin kriegst, dass du da zum Teich Siloa gehst, dann wirst du sehend werden. Ich verspreche es dir. Das sagt Jesus hier nicht. Er tut diesen Brei auf seine Augen und sagt, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Mehr nicht. Jesus überredet ihn hier nicht mit Erfolgsaussichten. Ich denke, hier dürfen wir auch viel von Jesus lernen. Dass wir nicht zu Menschen sagen, wenn du dich bekehrst, dann geht die Sonne auf. Dann wird alles besser. Das hat Jesus hier nicht getan. Er sagt einfach, geh und wasche dich. Jesus fordert den Blinden auf, ihm als den Gesandten des Vaters im Himmel bedingungslos zu glauben. Und für Jesus ist das jetzt hier auch kein Test, ob der Blinde ihm jetzt glauben wird oder nicht. Jesus will hier seinen Jüngern zeigen und allen, die dabei sind, dass der Glaube, der aus Gott gewirkt ist, auch zur Vollendung kommt. Dass der Glaube auch Gottes Werk ist. Erstaunlich ist eben auch, der Blinde hatte nichts, was ihn aus menschlicher Sicht dazu bewegt hätte, sich nach Siloa zu begeben. Er hatte nichts, wo kein Anhaltspunkt nach dem Motto, okay, ja, das macht Sinn, wenn ich da hingehe. Ja, das klingt plausibel. Wie uns später ja berichtet wird, kannte er Jesus noch nicht einmal. Wo er nach Jesus ausgefragt hat, wer hat dir die Augen geöffnet? Ja, er kannte Jesus nicht. Er ist ihm vorher wohl noch nicht einmal begegnet. Es war übrigens auch nicht seine Bitte an Jesus gewesen, ihn sehen zu machen, wie das bei dem blinden Bartimäus der Fall war, der Jesus hinterher rief und Meister, erbarme dich meiner, zu ihm rief. Sondern Jesus kam auf ihn zu. Und das ist erstaunlich hier. Und Johannes merkt hier auch an, dass der Teich Siloa übersetzt Gesandter bedeutet. Wie einst Abraham glaubte der Blinde dem Gesandten. Gott sprach zu Abraham, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham hätte sagen können, solange mir du nicht sagst, was du jetzt hier mit mir vorhast, gehe ich keinen einzigen Schritt. Aber Abraham geht. Warum? Weil Gott in ihm diesen Glauben bewirkte. Warum geht dieser Blindgeborene jetzt zum Teich Siloa und wendet sich nicht von Jesus ab mit den Worten, findest du das nicht einfach unverschämt, mit einem Blindgeborenen, der eh schon so viel Leid hat, noch hier so dich darüber lustig zu machen? Nein, er glaubt Jesus. Und er geht zu diesem Teich Siloa. Er geht quasi zu dem Gesandten. Er wird von dem Gesandten geschickt, geht zu dem Gesandten und lässt sich mit dem Gesandten des Wassers waschen. Überall kommt dieses Wort Gesandter jetzt hier vor. Und was muss das für ein Moment gewesen sein, als dann seine Augen geöffnet wurden. Nie zuvor hatte er etwas gesehen. Und er wusch sich und plötzlich sah er das von Gott Geschaffene. Wie muss er gejubelt haben? Aber nicht nur dieser Blindgeborene kam zum Teich Siloa, um sich zu waschen. Auch die Priester kamen zu diesem Teich. Sie schöpften immer dort das Wasser, das sie am herrlichsten Tag des Laubhüttenfestes vor den Herrn ausgossen. Sie holten Wasser aus dem Teich, der auf Jesus hinwies, den sie aber verwarfen. Und somit war ihr Gottesdienst nicht mehr als eine Selbstverherrlichung. Nichts mehr als eine fromme Übung. Und später wird Jesus sagen, dass sie blind bleiben, weil sie meinen, dass sie sehen. Sie kamen nicht im Glauben zum Gesandten. Ihr Gottesdienst verband sich nicht mit dem Glauben an Jesus Christus. Und so blieben sie blind und tot in Sünde. Und hier sehen wir diese krassen Gegenüberstellung. Hier ist ein Mensch, der komplett unfähig war, den jeder als Sünder gesehen hat, an dem Gott seine Strafe vollzog. Und er wird sehend durch Gottes Werk und verherrlicht Gott. Wir werden in dem weiteren Abschnitt, den wir heute jetzt nicht betrachten werden, sehen, wie Gott ihn immer mehr auch zu einem Gesandten formt, wie er immer mehr Gott die Ehre gibt und wie gleichzeitig die Pharisäer, Schriftgelehrten, ja, diese Priester, die von diesem Wasser schöpften, mit Hass auf ihn antworten oder reagieren. Und was können wir hier aus diesem entnehmen, was diesen Blindgeborenen anbetrifft? Vertraue nicht deinen frommen Werken, wie es einst auch die Pharisäer, Schriftgelehrten, die Priester und viele fromme Juden getan hatten. Vertraue auch nicht deinem Verstand. Vertraue nicht deinen Erfahrungen oder deinem Gefühl oder sogar anderen Menschen, wenn es um das ewige Leben geht. Sondern vertraue allein den Worten Jesu, wie dieser Blindgeborene. Vertraue allein den Worten Jesu. In Römer 1 wird uns gesagt, dass wenn wir den Worten Jesu vertrauen, wird das Glauben in uns bewirken. Vertraue seinem Evangelium und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Amen.